Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94 in Schirr. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 29. September 2023, gleich dem 7. Mehr 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Präsident verurteilt Doppelbombenanschläge in Pakistan. Abkommen zwischen Iran, Venezuela und Syrien sieht den Bau einer Ölraffinerie in Homs vor. Armenier Karabachs verkünden Ende der abtrünnigen Republik. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Präsident verurteilt Doppelbombenanschläge in Pakistan. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat terroristische Bombenanschläge auf 2 Moscheen in Pakistan verurteilt und erklärt, Teheran sei fest bereit, Extremismus in all seinen Formen zu bekämpfen. In Pakistans südwestlicher Provinz Baluchistan wurden am Freitag mindestens 57 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt. Die Bombenanschläge wurden in der Nähe einer Moschee in der Stadt Mastung verübt, als sich Menschen versammelten, um den Geburtstag des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, zu feiern. Es wurde keine Verantwortung für die Explosionen übernommen. In einer Botschaft an den pakistanischen Präsidenten Arif Alvi am Freitag sagte Raisi, die blinde Aktion zeige einmal mehr, dass die Terroristen, die kein Verständnis für die barmherzigen Lehren des Islams haben, kein Ziel verfolgen, außer Zwietracht unter Muslimen zu sehen. Allerdings werden sie auch dieses Mal ihre illegitimen und unmenschlichen Ziele nicht erreichen. Der iranische Präsident verurteilte den terroristischen, antireligiösen und menschenfeindlichen Schritt und drückte seinem pakistanischen Amtskollegen und der muslimischen Nation des Landes sein Mitgefühl und sein Beileid aus. Die Islamische Republik Iran ist entschlossen bereit, mit Pakistan im Kampf gegen jede Form von Terrorismus und Extremismus zusammenzuarbeiten, sagte Raisi. Er forderte die internationale Gemeinschaft, insbesondere die muslimischen Länder auf, ernsthaft auf diesen kriminellen Akt zu reagieren und die Wiederholung solch bitterer Ereignisse zu verhindern. Der iranische Präsident äußerte die Hoffnung, dass die Täter so schnell wie möglich identifiziert und bestraft würden. Abkommen zwischen Iran, Venezuela und Syrien sieht den Bau einer Ölraffinerie in Homs vor. Ein hochrangiger Amtsträger des iranischen Erdölministeriums sagte, ein zwischen der Islamischen Republik, Venezuela und Syrien unterzeichnetes dreiseitiges Abkommen sehe den Bau einer neuen Ölraffinerie in der Provinz Homs der arabischen Landes vor. Der stellvertretende Ölminister Jalil Saulari gab diese Informationen am Montag in einem Interview mit der iranischen Nachrichtenagentur Fars bekannt. Der Vertrag sehe den Bau einer neuen 140.000 Barrel Ölraffinerie vor, deren benötigtes Öl gemeinsam von der Islamischen Republik und Venezuela bereitgestellt würde, sagte er. Der relevante, grundlegende Studien- und Entwurfsprozess zur Umsetzung des Projekts ist abgeschlossen, stellte er fest. Die Raffinerie würde 2 bereits funktionierende Raffinerien ergänzen, die Banias-Raffinerie und die Homs-Raffinerie, die sich beide im Westen Syriens befinden. Laut Solari stehen die Finanzierungs- und Bauphase des Projekts auf der Tagesordnung. Iran und Syrien hätten außerdem eine Absichtserklärung zur Reparatur der 110.000 Barrel fassenden Ölraffinerie in Homs unterzeichnet, berichtete der iranische Beamte. Analysten sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen den 3 Staaten ein Beispiel für ihre Gleichgültigkeit gegenüber der von den Vereinigten Staaten geführten Sanktionskampagne sei, die sie wegen ihrer Ablehnung von Washingtons Bemühungen um regionale und globale Vorherrschaft ins Visier genommen habe. Die Zusammenarbeit erfolgt auch vor dem Hintergrund der anhaltenden illegalen Präsenz von US-Streitkräften in Syrien, die dem arabischen Land die dringend benötigten Ölressourcen stehlen. Im Rahmen des systematischen Schmuggels von Grundgütern aus Syrien transportieren US-Militärlastwagen und Tanker häufig Tonnen Getreide und Rohöl aus der nordöstlichen syrischen Provinz Hasaka in die halbautonome Region Kurdistan im Nordirak. Armenier Karabachs verkünden Ende der abtrünnigen Republik. Ethnische armenische Separatisten in Karabach vereinbaren, ihre Regierung bis Ende des Jahres aufzulösen und ein vollwertiger Teil Aserbaidschan zu werden. Die dramatische Ankündigung des Separatistenführers Samvel Shahramanian am Donnerstag öffnet den Vorhang für einen der längsten und scheinbar unversöhnlichsten eingefrorenen Konflikte der Welt. Darin hieß es, die Bewohner sollten sich mit den von Aserbaidschan angebotenen Reintegrationsbedingungen vertraut machen und eine unabhängige und individuelle Entscheidung über ihren Verbleib treffen. Armenien sagte, mehr als 70.000 Einwohner der Region hätten ihre Habseligkeit auf ihren Autos gestapelt und seien bis Donnerstag abgereist. Die Region wurde international immer als Teil Aserbaidschans anerkannt, obwohl sie von ethnischen Armeniern bevölkert wird, die sich 1992 abspalteten, was einen Krieg auslöste, der 30.000 Menschen das Leben kostete und Aserbaidschaner zur Flucht aus ihrer Heimat zwang. Die rasche Veränderung der Lage begann im Zuge einer Antiterroroperation Aserbaidschans gegen armenische Militärstellungen in Karabach, nachdem bei 2 Minenexplosionen 4 Soldaten und 2 Zivilisten getötet worden waren. Es fanden 2 Gesprächsrunden statt, in denen aserbaidschanische Streitkräfte mit russischen Friedenstruppen zusammenarbeiteten, um Waffen der Separatisten einzusammeln und in Städte einzudringen, die seit dem ersten Kampf der kaukasischen Nachbarn um die Region in den 1990er Jahren außerhalb der Kontrolle Bakus geblieben waren. Aserbaidschan sagte am Donnerstag, es wolle, dass ethnische Armenier in Karabach bleiben und Teil der multiethnischen Gesellschaft Aserbaidschans werden, nachdem Pashinyan Baku beschuldigt hatte, sich an einer ethnischen Säuberung zu beteiligen. Nikol Pashinyan wies genau, dass armenische Einwohner Karabach auf eigenen Wunsch verlassen, sagte das aserbaidschanische Außenministerium. 6 Tote aufgrund der Untätigkeit Israels gegenüber den steigenden Morden an Araber. 6 arabische Menschen, darunter eine 5-köpfige Familie, wurden in den besetzten Gebieten getötet, während Israel die Augen vor einer Mordwelle verschließt, die die Minderheitengemeinschaft erfasst. Am Mittwochmorgen überfielen maskierte bewaffnete Männer einen Palästinenser, der auf dem Weg zur Arbeit in Haifa war, und töteten ihn. Eine vorläufige Untersuchung ergab, dass es sich bei dem Opfer um den 50-jährigen Atif Abu Kaleb handelte. Später am Tag wurden 5 Mitglieder einer einzigen Familie, 3 Männer und 2 Frauen, bei einer Schießerei in einem Haus in Basmat, Tab'un, einer arabischen Stadt nördlich der besetzten Gebiete, getötet. Polizeichef Kobi Shabtai traf am Ort der Massenerschießung von Basmat Tab'un ein. Später gesellte sich auch der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir zu ihm. Ben-Gvir, der wegen seines Versäumnisses bei der Überwachung der Kriminalität und der Polizei unter Druck stand, wurde von Beobachtern vor Ort mit Rufen wie »Geh nach Hause« und »Du bist hier nicht willkommen« empfangen. Palästinensische Bürgermeister haben dem Regime in Tel Aviv vorgeworfen, ihre Gemeinden bewusst zu vernachlässigen und Kriminellen zu ermöglichen, ungestraft zu handeln. Israel hat die Fähigkeiten, die israelische Regierung weiß, was getan werden muss, jeder versteht, was getan werden muss. Es gibt einfach keinen Willen und keine Führung, sagte Mansour Abbas, Vorsitzender einer der Parteien, die Israels palästinensische Minderheit vertreten. BRICS will Konkurrenz zum internationalen Zahlungssystem SWIFT schaffen. Die BRICS-Staaten planen die Schaffung eines Geldtransfernetzwerks, das mit dem internationalen Zahlungssystem SWIFT konkurriert, sagt der russische Finanzminister Anton Siluanov. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur TASS sagte Siluanov am Donnerstag, dass die Schaffung einer Alternative zu SWIFT im nächsten Jahr innerhalb der BRICS diskutiert werde. Er erklärte, dass eine Reihe von BRICS-Ländern bereits ihre eigenen Zahlungssysteme entwickelt hätten. Der russische Beamte sagte, der Wirtschaftsblock suche nach Möglichkeiten, internationale Zahlungssysteme durch Mechanismen zu ersetzen, die dazu beitragen würden, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu fördern. Dies steht auf der Tagesordnung des nächsten Jahrestreffens auf der Ebene der Finanzbehörden und Verwaltungen der BRICS-Mitgliedsländer, erklärte Siluanov. Der Schritt erfolgt, während die BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die sich darüber beschwert haben, dass die Amerikaner die US-Währung zur politisch-wirtschaftlichen Einflussnahme auf andere Nationen nutzen und ihre Volkswirtschaften schädigen, ihre Bemühungen zur Entdollarisierung und Förderung des Handels im Wirtschaftsblock fortsetzen. China hat bereits 2015 das Cross-Border Interbank Payment System, CIPS, eingeführt, um die Verwendung der chinesischen Währung RMB im internationalen Handel zu fördern. Derzeit nutzen mehr als 4.200 Bankinstitute in 182 Ländern und Regionen weltweit das CIPS-Zahlungssystem. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 21 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 18 Grad, Mashhad 16 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Iraj Bastami mit dem Titel Golpune Ha. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Liebe Hörerfreunde, nachdem wir uns bei unserem letzten Besuch in Isfahan in zwei Palästen aus der Safavidenzeit umgeschaut und diese bewundert haben, wollen wir heute nochmal eine Moschee in dieser schönen und sehenswerten Stadt aufsuchen. Es ist eine Moschee, deren ursprünglicher Bau auf die Zeit des Beginns des Islams in Iran zurückgeht. Sie hat im Laufe der nun 14 Jahrhunderte islamischer Geschichte in Iran immer wieder Umbauten und Veränderungen erlebt. Sie gehört also heute zu den ältesten und wertvollsten historischen Denkmälern, nicht nur in Isfahan, sondern in Iran. Somit ist sie auch international von Interesse und wurde in die UNO-Liste des Weltkulturerbes eingetragen. Die Moschee, von der wir reden, ist die Freitagsmoschee Masjid-e Jom'e oder Gemeinschaftsmoschee Masjid-e Jame in Isfahan. Nach etwas Musik berichten wir Ihnen weiter über diese besondere Moschee. Die Freitags- oder Gemeinschaftsmoschee in Isfahan steht im Bezirk Dardasht im nördlichen Stadtzentrum unweit des bekannten Platzes Sabze Meydan. Den historischen Dokumenten zufolge wurde im Jahr 138 nach der Hijra, das heißt im Jahr 755 nach Christus, an dieser Stelle die erste Moschee in Isfahan erbaut. Der Geschichtsschreiber und Geograf Mohadasi, der während der Anfänge des Islams auch in Isfahan weilte, beschrieb den Standort der Moschee am Basar der Stadt und berichtete von den runden Säulen, heute bekannt als Säulenhalle, und den hohen Minaretten und dieser Moschee. Nasser Khosro, Khobadiani sowie Yahud Hemavi beschrieben diese Moschee in Isfahan in den Jahren 443 und 444 nach der Hijra, das heißt im 11. Jahrhundert nach Christus, somit rund 300 Jahre nach ihrer Errichtung und berichteten von der großen Bedeutung der Moschee zu dieser Zeit. Wie die Dokumente bezeugen, war es zunächst ein einfacher Bau in den Anfängen des Islams in Iran, der im Laufe der Zeit immer wieder Veränderungen und Anbauten erfuhr. Jede dieser Veränderungen an der Moschee repräsentiert die unterschiedlichen Baustile von verschiedenen Epochen und diese unterschiedlichen architektonischen Bauweisen sind heute noch gut zu erkennen. Auf der Dokumentation verschiedener Architekturepochen an einem Ort beruht die Besonderheit und Einzigartigkeit dieser iranischen Moschee. Von dem ursprünglichen einfachen Moscheebau sind heute kaum noch Reste vorhanden, da dieser einem Brand zum Opfer gefallen ist. Das heute zu sehende Hauptgebäude stammt aus dem 11. und 12. Jahrhundert nach Christus, das heißt aus der Zeit der Seldschukenherrschaft in Iran. Der Wesir Nizam al-Mulk war der Baumeister des südlichen Teils der Moschee, der 1086 bis 87 nach Christus angebaut wurde. Heute ist das Südtor der Haupteingang zu dieser Moschee, die jedoch mehrere Eingänge hat. Der heute zu sehende Baukomplex ist im klassischen Stil mit vier Iwanen oder Vorterrassen, nach einer Seite offene Räume, errichtet. Dieser Baustil ist typisch für Iran und kommt noch aus der vorislamischen Zeit. Die Muslime in Iran haben sich selbstverständlich auch nach den vorhandenen Erfahrungen in der Architektur ihres Landes gerichtet, um ihre Moscheen zu bauen. Diese Vorgehensweise ist natürlich und in allen muslimischen Ländern der Welt erkennbar. Insgesamt sehen wir einen Baukomplex, der sich durch Renovierungen, Restaurierungen und Bauerweiterungen aus der Buyiden-, Turkmenen-, Seldschuken-, Safaviden- und Kadscharenzeit gebildet hat. Die Fassadengestaltung aus Marmor und Kachelmosaiken stammt auch aus dem 11. und 12. Jahrhundert nach Christus. Nach einem Brand in der Moschee 1121 nach Christus wurden beim Wiederaufbau erneut vier Iwane angelegt. Bei diesem Brand blieb von der Bibliothek der Moschee, die wegen ihrer wertvollen handschriftlichen Manuskripte in Naturwissenschaften und Literatur einmalig war, nur noch ein Ascherhaufen übrig.
Das Torgewölbe wurde zur Zeit der Rajan 1779 bis 1925 nach Christus verschönert. Durch diesen Eingang gelangt man über einen langen Flur in zwei Gebetsräume zur linken und rechten Seite. Geradeaus führt dieser Eingangsflur in den Moscheenhof. Der Moscheenhof ist ein großes Gelände von ca. 70 Metern Länge und 60 Metern Breite. An seinen vier Seiten befinden sich die Iwane, Vorterrassen. An der nördlichen Seite einer dieser Iwane oder Vorterrassen liegt eine kleine Moschee namens Uljaito-Moschee. Der Namensgeber dieser Moschee war ein Herrscher der Ilkhane, die von 1256 bis 1353 nach Christus in Iran regierten. Die Gebetsnische oder Mihrab dieser Moschee gilt als Meisterwerk der iranischen Stückwerkskunst. Die formvollendeten Ranken und Blumenmuster werden von einem Schriftband aus dem Heiligen Koran umgeben. Zwei Säulen, die ebenfalls mit kunstvollen Ornamenten verziert sind, begrenzen die eigentliche Nische. Außer den verschiedenen architektonischen Baustilen der historischen Isfahaner Gemeinschaftsmoschee finden wir auch Schriftzüge aus dem Koran in verschiedenen Schönschrift- oder Kalligrafieformen wie Sulz, Kufi, Talir oder Nastalir. Diese sehenswerte Moschee in Isfahan ist mit anderen Worten ein Museum der Architektur und vieler Handwerkskünste der inzwischen 14 Jahrhunderte währenden islamischen Geschichte in Iran. Der bekannte amerikanische Historiker und Iranist Professor Arthur Oppenpope, 1881 bis 1969, der die letzten Jahre seines Lebens in Iran verbracht hat und hier, das heißt in der historisch bedeutenden und schönen Stadt Isfahan, auch beigesetzt wurde, hat gesagt: Diese Moschee mit ihrer erhabenen Größe und majestätischen Pracht sowie ihrer geheimnisvollen Ausstrahlung ist eines der schönsten architektonischen Bauwerke der Welt. Im westlichen Teil des Moscheekomplexes befindet sich ein Friedhof, auf dem zwei sehr bekannte Gelehrte und Theologen aus der Zeit der Safawiden, nämlich Mullah Muhammad Taghi Majlisi und sein Sohn Mullah Muhammad Borer Majlisi oder Alame Majlisi ruhen. Mullah Muhammad Taghi hat im 17. Jahrhundert nach Christus gelebt. Er besaß außerordentliche Kenntnisse in islamischen Wissenschaften wie Religionsrecht, Theologie, Mystik und Literatur. Wertvolle Werke blieben von ihm erhalten, zum Beispiel ein Werk, in dem er die Sahife Sajjadie, die Gebetssammlung von Imam Sajjad a.s., einen Sohn von Imam Hussein a.s., erklärt. Sein Sohn Muhammad Borer Majlisi ist einer der bekanntesten schiitischen Gelehrten. Er kam ca. 1627 nach Christus in Isfahan zur Welt und verstarb im Alter von ca. 72 Jahren. Er beherrschte alle Wissenschaften seines Zeitalters und hat Abhandlungen über sie geschrieben. Sein wichtigstes Werk ist Al-Bahorul Anwar. Es besteht aus 110 Bänden und enthält islamische Überlieferungen. Einige Bände sind bereits in verschiedene neuzeitliche Sprachen übersetzt worden. Allame Muhammad Borer Majlisis Werke umfassen 86 Bände auf Farsi und 73 Bände und Abhandlungen auf Arabisch. Bis zu unserem nächsten Besuch in Isfahan wünschen wir Ihnen allen eine gute Zeit. Khuda hafiz.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Wahide Toj mit dem Titel Dore du Si.
نگذشت بر دلم مثل تو کیست در جهان مثل تو کیست در جهان تازه تو مهر بگسلم تازه تو مهر بگسلم Thank you. چه بروید از گلم، هر چه بروید از گلم. فکرت من کجا رسد در طلب وصال تو، فکرت من کجا رسد در طلب وصال تو، این همه یاد می رود، این همه یاد می رود، وست و هنوز غافلم، وست و هنوز غافلم، وست و هنوز غافلم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil.
Auch in diesem Teil geht es, liebe Hörerfreunde, um die Gepflegtheit und den Schmuck eines Muslims. Der Schmuck eines Menschen reicht von den äußeren Dingen wie seine Bekleidung und gepflegte Erscheinung bis zu den innersten Größen wie edles Denken und Glauben. Der Mensch hegt von Natur aus den Wunsch, ästhetisch zu wirken und zu sein. Niemand braucht ihm diesen Hang anzuerziehen. Schon bei Kindern ist er zu verspüren, wenn sie gerne schöne Sachen anziehen wollen und schöne Farben und Formen mögen. Gepflegtheit und eine gute äußere Erscheinung gilt als wichtige Regel für den Einzelnen und als allgemeine Sitte. Angesichts der Koranverse und Überlieferungen lässt sich der Schmuck des Menschen nach äußerem und inneren Schmuck unterscheiden. Der Islam achtet mit seiner Universalität nicht nur auf innere Schönheit, sondern auch auf ein gutes, gepflegtes Äußeres des Einzelnen und der islamischen Gesellschaft. Ein Muslim ist verpflichtet, auf ein gepflegtes Äußeres und die Pflege seiner Umwelt zu achten. Ein wichtiger Teil, der die Pflege des Äußeren betrifft, ist die Bekleidung. Der Gläubige soll sich auch für das Gebet zurechtmachen. Imam Hassan a.s. trug während seines Gebetes seine besten Gewänder. Sie fragten ihn nach dem Grund. Da sagte er: Gott ist schön und er liebt das Schöne. Deshalb schmücke ich mich für meinen Herrn, denn er hat angeordnet: Wenn ihr zur Gebetsstätte geht, dann schmückt euch. Daher möchte ich gerne mein schönstes Gewand tragen. Auch an folgendem bereits erwähnten Wort des Propheten ist die Bedeutung eines gepflegten Äußeren zu entnehmen, nämlich: Gott, der Allmächtige, hat es gerne, dass sich sein gläubiger Diener, wenn er zu seinem Bruder geht, auf das Treffen mit ihm vorbereitet und schmückt. Eine schöne und angemessene Bekleidung führt auch in Gottes Nähe, denn Imam Sadiq sagt: Schmückt euch durch die Bekleidung, denn Gott ist schön und er liebt das Schöne. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man schon durch Tragen einer gepflegten, guten Bekleidung göttliches Wohlgefallen findet. Eine gute Bekleidung und ein gepflegtes Äußeres machen den Menschen froh, denn Sauberkeit und Gepflegtheit bereiten immer Freude. In jeder Gesellschaft werden Wandlungen und Neuerungen begrüßt und auf der anderen Seite Stillstand und Rückentwicklung verworfen. Es ist ein Zeichen für den guten Geschmack und die Lebensfreude eines Menschen, wenn er sein Äußeres pflegt, ordentlich gekleidet ist und eine angemessene Frisur trägt und Wohnung und Arbeitsplatz schön und fantasievoll einrichtet. Auf der anderen Seite gelten Ungepflegtheit und Durcheinander, Unordentlichkeit und fehlender Wandel als Zeichen für absichtliche Absonderung, Stagnation und Stumpfsinn. Jedoch sollte jeder Wandel auch vernünftig und maßvoll sein. Erfolgen Neuerungen und Änderungen nicht aufgrund rationaler Kriterien, führen sie auf Abwege und zum Bruch mit Tabus, sodass jegliche irrationale und blinde Änderung in der Gesellschaft akzeptiert wird. Die Nachahmung der Mode führt zum Beispiel manchmal dazu, dass die üblichen Regeln der Gesellschaft verletzt werden. Modesüchtige, die ständig einem neuen Trend aus dem Ausland folgen, gelten als Befolger fremder Kulturen, die an ihrer eigenen kulturellen Identität zweifeln. Es ist typisch für sie, dass sie blind nachahmen und selber keine eigene feste Meinung besitzen. Die äußere Erscheinung von muslimischen Frauen in der Öffentlichkeit muss natürlich immer mit der Beachtung für eine islamische Bekleidung einhergehen. Bekanntlich darf sie eine muslimische Frau fremden Männern gegenüber nicht herausputzen. Die Frau soll in der Gesellschaft mit einem gepflegten, aber zurückhaltenden Aussehen erscheinen.
Auf der Straße begegnen wir verschiedenen Menschentypen. Wie beurteilen wir sie? Die Bekleidungsart des Menschen gibt in gewissem Umfang Aufschluss über seine Denkweise und Weltanschauung und seine Wertmaßstäbe. In jeder Gesellschaft hängt die Bekleidung nicht nur von dem Klima ab, sondern auch von Regeln und Bräuchen, die in der Kultur dieser Gesellschaft gelten. Zum Beispiel sollten die Muslime in ihrer Gesellschaft mit einer Bekleidung erscheinen, die zu ihren Überzeugungen passt. Die Bekleidung der Menschen symbolisiert deren Liebe zu ihrer Kultur. Die Bekleidung sollte der nationalen und religiösen Kultur eines Volkes angepasst sein. Wenn sie das nicht ist, spricht es dafür, dass die betreffende Person kein Interesse an der einheimischen, nationalen und religiösen Kultur hat, sondern eine fremde Kultur liebt. Gepflegtheit gilt als persönliche Angelegenheit, doch sie beinhaltet auch die Achtung der anderen. Ein Muslim muss auch auf die Gefühle und Erwartungen der anderen achten. Man kann vielleicht sogar davon sprechen, dass es ein soziales Recht der Menschen um uns herum ist, dass wir ihnen mit einem gepflegten Äußeren begegnen. Gerade deswegen hat der Prophet den Muslimen empfohlen, dass sie ihr Äußeres auf Gepflegtheit überprüfen, wenn sie sich mit anderen treffen wollen. Der Prophet selber hielt sich am meisten von allen an diese Regeln und Imam Ali alaihi salam berichtet, dass er sein Haar mehrmals am Tag kämmte und glättete. Den Propheten umgab ein angenehmer Geruch, den er benutzte, Duft, Stoff und empfahl den anderen, dies auch zu tun. Die Pflege des Äußeren spielt eine wichtige Rolle für die Ausstrahlung des Menschen. Ein gutes, gepflegtes Aussehen ist oft Ausdruck für ein ausgeglichenes Inneres. Bereits die Pflege des Äußeren hat eine beruhigende Wirkung auf den Menschen, während ein ungepflegtes Äußeres umgekehrt innere Instabilität verursacht. Wenn der äußere Schmuck mit innerem Schmuck einhergeht und der Mensch sich nicht nur äußerlich pflegt, sondern sich auch darum bemüht, sein Inneres schön zu machen und mit guten Eigenschaften zu verzieren, wird er ausgeglichen werden. Denn dann harmonieren sein Äußeres und Inneres miteinander. Durch ein harmonisches Wesen gewinnt er auch die Sympathie der anderen. Durch äußere Gepflegtheit und Läuterung der Seele wird der Mensch beliebter. Wir sagten ja, dass der Islam auch darauf Wert legt, dass sich der Mensch innerlich schmückt. Der Islam fasst alle Aspekte des Menschen ins Auge. Das gepflegte Aussehen gehört zu den guten Sitten eines Muslims, aber er hat auch die Pflicht, auf seine innere Schönheit zu achten. Dann kann er erst eine aus islamischer Sicht wünschenswerte Lebensart erreichen. Zum Schmuck von Geist und Seele gehören die Klugheit, die innere Reinheit, Geduld, Zufriedenheit mit Gottes Fügung, Bescheidenheit, Großmut und Freigebigkeit, die Bereitschaft zu verzeihen und Gerechtigkeit. Wenn der Mensch sich mit diesen Eigenschaften ziert, wird Gott ihn loben und belohnen. Es lässt sich sagen, dass der Glaube der schönste Schmuck der Seele ist. Thank you. Wir schließen mit einem Ausschnitt aus dem Gebet Makarim Akhlaq von Imam Sajjad alaihi salam. Dieser gibt im Kern wieder, dass der Schmuck der Seele und des Geistes bedeutet: O Gott, schicke Segensgrüße an Mohammed und sein Haus und ziere uns mit dem Schmuck der Würdigen und mit dem Erfolg der Verbreitung der göttlichen Gerechtigkeit und damit, dass wir mit unserem Zorn zurückhalten und das Feuer des Hasses löschen, Verdorbenheit unter den Menschen aufheben, das Gute offenkundig machen, milde und bescheiden sind, uns richtig und würdig und freundlich zu den Menschen verhalten und hülle uns in den Schmuck der Gottesfürchtigkeit.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.